Willkommen zu Rocky Monday, dein Wochenstart rund um Immobilien und smarte Finanzierung. Ob Hauskauf, Wohnungskauf, Neubau oder Anschlussfinanzierung, Eigenheim oder Kapitalanlage, wir liefern dir Klartext, Einblicke und echte Impulse.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rocky Monday, eurem Podcast rund ums Thema Immobilien und Finanzen. Und heute mal ein kleiner Schwenk in ein anderes Thema. Ich habe nämlich heute einen Special Guest, den Dario. Servus, Dario.
Servus, Dennis.
Dario ist der Barber meines Vertrauens und ich glaube, ich komme jetzt seit 2017 zu euch und ich glaube, seit 4 Jahren schneidest du mir die Haare. Und wir haben immer ganz coole Gespräche, wenn ich bei dir auf dem Stuhl sitze. Und irgendwann haben wir mal über den Podcast gesprochen, wo du gesagt hast, hey, ich habe mir es schon mal reingezogen und fand dich cool. Und dann habe ich gesagt, hey, wäre doch mal eine geile Idee, wenn du mal Partner oder Gast bei uns im Podcast wirst. Und das hast du dankend angenommen. Ja. Deswegen auf jeden Fall cool, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Und wir haben uns ein paar Gedanken gemacht, was wir dich heute fragen wollen. Und um das schon mal gleich vorab zu sagen, wir schneiden nicht und für Dario ist es auch das erste Mal in einem Podcast, von daher habt Erbarmen mit uns, aber ich glaube, ich sag mal, freie Schnauze macht einen Menschen ja aus. Und Dario, vielleicht mal kurz nochmal ein bisschen Werbung für dich. Du hast einen sehr etablierten Barbershop hier in Karlsruhe, The Old Barbershop.
Genau.
Machst das jetzt schon wie viele Jahre?
Also seit 2018 habe ich den von meinem Vater übernommen. Mhm. Ja, und seit 2018 stehe ich im Laden und jetzt seit 4 Jahren ungefähr komplett alleine ohne meinen Vater.
Ohne den Papa.
Ja, genau.
Sehr gut. Und dann sag uns doch einfach mal, wo du herkommst, wie du dazu gekommen bist oder wie dein Papa vielleicht auch dazu gekommen ist. Das ist ja eine ganz spannende Geschichte, den Barbershop zu eröffnen. Leg einfach mal los.
Ja, also ich bin 1997 in Heidelberg geboren. Das hatte damals den Grund, weil mein Vater bei den Amis in der Kaserne da den Barbershop hatte und den ganzen Soldaten und Generälen die Haare geschnitten hat. Genau. Und er hat auch mal in Karlsruhe angefangen, bevor er dann nach Heidelberg gegangen ist und ist dann sozusagen mit den Amis damals mitgezogen. Weil bei denen ist es ja auch so, die brauchen irgendwo ihren Friseur des Vertrauens, so einen General oder so. Der kann sich ja nicht irgendwo einfach die Haare schneiden lassen. Sonst wird ihm noch die Kehle durchgeschnitten beim Rasieren oder irgendwas. Ne? Und dann haben sie zu meinem Vater gesagt, ey, du hast jahrelang hier in Karlsruhe auch gute Arbeit geleistet und komm mal mit nach Heidelberg jetzt. So kam es dazu, dass ich dann dort geboren wurde und dann bis zu meinem 5. Lebensjahr in Heidelberg gewohnt habe. Dann hat er leider die traurige Nachricht gekriegt von denen, dass die Kaserne auch demnächst irgendwann geschlossen wird. Und dann stand halt für ihn fest, okay, weiterziehen will er nicht. Nächste Option wäre Kaiserslautern oder Rammstein oder so gewesen. Da hat er halt keine Lust drauf und hat dann entschlossen, wieder zurück nach Karlsruhe zu kommen und halt sich seinen eigenen Laden aufzumachen. Der erste Laden war dann in der Zietenstraße, da Siemensallee. Mhm. Ich meine, das war so 6-7 Jahre dort und dann hat er dann 2012 den Laden jetzt eröffnet, den du auch halt kennst. Ne? Mhm. Mhm. Und somit bin ich dann mit 6 Jahren nach Karlsruhe gekommen und war dann gebürtiger Karlsruher seitdem. Ja.
Sehr schön. Also das heißt im Grunde mit der Schere und mit der Maschine aufgewachsen.
Genau, genau.
Was unterscheidet denn einen, weil dein Laden heißt ja auch The Old Barbershop.
Genau.
Was unterscheidet denn einen, ich sag mal, klassischen Barber von einem Friseur?
Gut, der Begriff Barbershop kommt ja von den Amis und es war halt damals bei denen so, dass Barbershop für Männer war und der Beauty-Salon für die Frauen. Mhm. Ne? Das gab es halt so in Europa nicht. Es waren immer die klassischen Friseure, die haben dann beides bedient, Frauen und Männer. Und es gab wenige, früher waren es in den 70ern die Italiener eher, die sich dann sozusagen als reiner Herrensalon geäußert haben. Und dann gab es eigentlich wenig Herrenfriseurs. Bis, sage ich mal, jetzt vor so 10 Jahren hat, sage ich mal, dieses Barbershop-Thema richtig angefangen, dass es halt immer mehr davon gibt und sich halt die Leute nur auf die Männer spezialisieren. Ja? Und das unterscheidet am meisten in dem Punkt, die zwei Sparten, weil der Barbershop eigentlich nur für Männer ist und ja, da kommen keine Frauen mit Dauerwelle oder irgendwas, sondern reine Männerhaarschnitte.
Also ihr schneidet auch keiner Frau die Haare?
Keiner Frau die Haare, ne.
Okay, okay. Also ich meine, prinzipiell, sage ich mal, wenn ich jetzt aus Männersicht spreche,
ja.
Ich finde das prinzipiell gut, einfach mal so einen Barbershop zu haben, wo man weiß, okay, da gehe ich jetzt einfach rein und kriege meine Haare so, wie ich sie will.
Genau.
Wenn du jetzt mal betrachtest, wie die Welt der Barbershops ja sich auch, ich sag mal, ist ja, es gibt ja zig Barbershops. Mm. Ne? Und was ich an euch schätze, warum ich ja auch immer noch ne,
ja.
jahrelang Kunde bin, ist das Handwerk.
Mm.
Ne? Du ne, auch von der Pike auf gelernt.
Ja.
Und wenn ich zu dir sage, hey, ich würde gerne mal was Neues probieren, dann hast du ja auch immer irgendwo eine Idee. Kann es sein, dass man, dass dieses Barberhandwerk leider in letzter Zeit so ein bisschen leidet? Also mir ist es zum Beispiel aufgefallen, ohne Namen zu nennen,
ja.
bevor ich zu euch gekommen bin, war ich woanders und wollte einen rasierten Scheitel haben und hatte dann eine Flugbahn. Und habe erst mal 5 Wochen, 6 Wochen warten müssen, bis ich mir wieder die Haare schneiden konnte.
Ja, ja.
Ist es tatsächlich, also nehme ich das nur so wahr oder wie siehst du das?
Ja, tatsächlich ist die Sparte ein bisschen in schlechten Ruf gekommen über die Jahre, weil viele den Beruf auch nicht aus Leidenschaft machen. Ich weiß noch damals zu meiner Lehrzeit, da hat meine Chefin zu mir damals gesagt, liebe Grüße an Bianca an der Stelle, wenn sie das hat.
Bianca, vielleicht hörst du es.
Genau, vielleicht hört sie es. Da hat sie zu mir gesagt, willst du wirklich Friseur werden, weil reich wirst damit nicht.
Ja.
Und das hat sich bei mir eingebrannt dann, weil es muss wirklich Leidenschaft dahinter stecken und du musst auch wirklich deine eigenen Schnitte, das, was du dem Kunden gibst, versuchen immer das Maximale rauszuholen. Auch von der Technik immer wieder versuchen, was Neues zu machen und vielleicht beim nächsten Mal, wenn du kommst, schneide ich dir vielleicht ein bisschen anders die Haare, einfach nur um selber rauszufinden, liegt das Haar vielleicht danach irgendwie besser, passt es besser zum Übergang oder so weiter und eben die ganzen anderen, sage ich mal, 0815 Barbershops, viele machen das halt nicht aus Leidenschaft und Überzeugung zum Beruf, sondern halt einfach, weil es ein ganz normaler Job für die ist, den die halt jetzt machen müssen, so wie Zeitung austragen, so gehen morgens hin, haben keinen Bock und dann wird halt einfach ein bisschen der Kopf rasiert, irgendwie ein Übergang reingeklatscht und Ende Gelände.
Gutes Thema, Leistung kostet Geld. Ja. Das hat ja von Hygienekonzept über, ich sag mal, Ausbildung dementsprechend ja auch was zu tun. Deswegen kriegt man bei dir halt für 5,50 Euro keinen Haarschnitt.
Genau.
Was auch völlig in Ordnung ist, weil man weiß immer, okay, was kriege ich für Leistung. Wenn du jetzt mal den Schwenk machst zu den Menschen, die zu dir kommen. Wenn man so drüber nachdenkt, und das wird sich wahrscheinlich jeder auch da draußen, wird sich da auch wiedererkennen, seinem Friseur oder seinem Barber, dem erzähle ich ja wirklich alles.
Mm.
Na, also, wir kennen uns jetzt schon ein bisschen länger,
ja, ja.
Aber wir waren noch nie ein Trinken. Also das heißt, im Grunde, wir unterhalten uns ja immer nur, wenn ich bei dir bin.
Genau.
Und am Ende, wenn ich mal so Revue passieren lasse, so Dinge, die du eigentlich deinem besten Kumpel erzählst, die haust du auf dem Barberstuhl raus.
Genau.
Was denkst du, woher kommt dieses Phänomen?
Das ist ein ganz krasses Phänomen, was ich jeden Tag aufs Neue erlebe tatsächlich. Ja, also da muss ich auch manchmal mit dem Kopf schütteln, was für Geschichten ich höre. Und ich sag mal so, bei meinem Beruf gibt es halt keine große geschäftliche Mauer zwischen dem Kunden und mir. Du kommst rein, du erklärst mir deinen Haarschnitt und das war's dann im Endeffekt. Es gibt nichts mehr, was uns distanziert. Wir können über nichts anderes reden, sage ich mal, als über private Dinge oder die einen halt persönlich interessieren. Und demnach hauen die Leute einfach raus. Ich denke auch für viele meiner Kunden ist es wichtig, mit mir Gespräche zu führen, weil da kommen Sachen zustande. Ich glaube, nicht mal der beste Freund weiß die am Ende des Tages, weil es bei mir auf dem Stuhl halt komplett anonymisiert ist. Also keiner wird es jemals mitkriegen. Er weiß, ich kenne niemanden aus seinem privaten Umfeld und er weiß, okay, ihm kann ich alle dunklen Geheimnisse anvertrauen und dann geht es auch gar nicht um meine Meinung, was er mir da erzählt, sondern halt einfach, dass er sich mal das aus der Seele loslässt, sage ich mal, rausgesprochen hat, das Ganze, und dann fühlt er sich auch gleich wohler, das merkt man, ja.
Ja, also einfach diese, ich sag mal, den Job des Psychiaters, ja, ohne dass man Namen und Adresse und so weiter kennt. Genau. Ne? Weil am Ende bezahlt man, ist wieder raus. Genau. Man hat vielleicht noch eine Telefonnummer, aber das war's. Ja. Wusstest du eigentlich, habe ich dir das mal erzählt, dass ich früher auch mal Friseur werden wollte?
Nein?
Das hast du mir gar nicht erzählt. Also weiß wahrscheinlich da draußen keiner, aber ich habe tatsächlich zwischen, ich würde mal behaupten, 12 und 18, habe ich meiner ganzen Familie die Haare geschnitten.
Geil.
Von Oma über Onkel habe ich die Haare geschnitten. Und dann habe ich irgendwann, wollte ich tatsächlich mal sagen, hey, komm, mach Friseurhandwerk, weil ich es total spannend fand. Dann bin ich aber irgendwie dann doch aufs Gimmi und habe dann irgendwie doch dann den Weg zur Bank gefunden. Ja. Aber tatsächlich wollte ich ursprünglich mal Friseur werden.
Ja, geil.
So ist die
Kannst du ja immer noch hobbymäßig
kann mal aushelfen.
Komm vorbei. Samstags, wenn viel los ist.
Na, ich weiß nicht, ob du das willst. Ich glaube,
da müssen wir 3 mm
haben. Die kriege ich hin. Einmal mit der Maschine ansetzen, genau. Das funktioniert. Ja. So, Dario, lass uns mal an diesem Thema dranbleiben. Wir haben uns überlegt, wir stellen dir einfach mal die Frage: Was waren deine 3 skurrilsten Geschichten auf dem Barberstuhl?
Ich habe tatsächlich viel auch drüber nachgedacht, was so passiert ist in letzter Zeit. Also vorab kann ich sagen, allgemein in Karlsruhe überhaupt einen Laden zu haben, ist schon sehr skurril. weil wirklich, das hat so eine breite Sparte an Menschen.
Ja.
Da hast du wirklich Doktoren, Anwälte, Richter, alles Mögliche sitzen und dann genau das Gegenteil 10 Minuten später wieder auf dem Stuhl. Also das ist schon skurril an sich. Aber jetzt krasse Geschichten, da fällt mir ein Junge an, der hat mir auch ein bisschen leid getan im Nachhinein. Der hatte irgendwie ein psychisches Problem mit sich selber. Und da wusste ich erstmal gar nicht, was er wirklich von mir will, als er angerufen hat für einen Termin. Hat er gleich gefragt, so ja, wenn er dann kommt, ist es denn möglich, dass wir die Spiegel abdecken im Laden? Und du kennst ja meinen Laden, da hängen ja an jeder Seite ein paar Spiegel. Ja, und dann dachte ich mir, warum sollte ich jetzt alle Spiegel hier im Laden abhängen und so? Hat er gemeint, er will sich nicht selber sehen.
Okay.
Und ich dachte mir, okay, krass. Komm mal vorbei, dann gucken wir mal. Ne? Dann ist er gekommen und stand vorm Laden, hab ich ihn empfangen, hab gesagt, du, ich kann jetzt hier nicht jeden einzelnen Spiegel abdecken, aber wenn du dich halt nicht selber sehen willst, ja, dann guck auf den Boden, lauf auf den Platz, wo ich dir die Haare schneide, und den einen vor dir werde ich dann halt abdecken. Ne? Das habe ich dann halt auch so gemacht. Ja, und ich dachte irgendwie erst, er verarscht mich ein bisschen in dem Sinne, dass er so einen geilen Vorher-Nachher-Effekt haben will von sich selber.
So wie man es aus dem Fernseher kennt.
Genau, hier, so wie man es aus dem Fernseher kennt.
Beauty and the Nerd.
Genau, sowas, ja, ja.
Nein, ich schaue kein Trash-TV.
Ich auch nicht.
Ist nur meine Frau.
Und der war halt auch ziemlich verwuchert so von den Haaren, war schon länger nicht beim Friseur. Und dann dachte ich halt eben, das ist der Sinn dahinter. Er will halt nicht vorher sich angucken, weil er scheiße aussieht auf gut Deutsch und danach halt einen geilen Nachher-Effekt haben. Aber nee, ich habe ihm dann die Haare geschnitten, der Spiegel war abgedeckt und er wollte auch danach nicht die Frisur sehen, gar nichts. Und tatsächlich ist er dann Stammkunde geworden. Mhm. Und der kam dann halt jedes Mal, die anderen Kunden im Laden haben sich halt gewundert, was hängt da ein Umhang jetzt auf dem einen Spiegel ganze Zeit. Und das war dann immer wieder skurril aufs Neue, wenn der kam und der Spiegel war abgedeckt. Das heißt, ich hatte freie Wahl. Also im Endeffekt hätte ich ihm auch ein Herzchen oder so reinrasieren können.
Hätte es gar nicht
gemerkt. Er hätte es nicht gemerkt. Und ja, das ist eine Geschichte.
Und, aber da merkt man ja auch, man versucht ja seinen Kunden dann doch auch vieles zu ermöglichen.
Ja, ja.
Ne? Und ich glaube für dich ja auch, ich meine, ich merke es ja bei mir, wenn du Haare schneidest, du checkst ja auch immer noch mal im Spiegel gegen. Das heißt, für dich ist es ja auch noch mal schwieriger, dann die Haare zu schneiden.
Ja.
Aber okay, gut, ich meine.
Ja, der Spiegel ist sehr wichtig für den Job, weil gerade die ganze Symmetrie vom Haarschnitt kannst du dann am besten durch den Spiegel sehen am Ende des Tages. Weil ich bin ja auch keine Maschine. Manchmal ist auf der rechten Seite vielleicht ein Millimeter irgendwas höher oder tiefer als auf der linken. Und durch den Spiegel siehst du das dann am Ende am besten, ja. Also wenn ich jetzt dir hier die Haare schneiden würde, ohne Spiegel, ohne nichts, könnte ich nicht garantieren, dass es die gleiche Qualität ist.
Dann lassen wir das heute mal lieber.
Genau.
Was gab's noch? Hau mal noch einen raus.
Was gab's noch? Es gab halt einmal tatsächlich einen älteren Herrn. Ja, älter war er jetzt nicht. Auf jeden Fall war er total nervös schon von vornherein auf dem Stuhl und hat gemeint, oh, seine Frau liegt im Krankenhaus und kriegt ein Kind vielleicht, also es kommt demnächst so. Aber er muss halt noch vorher.
Und er ist trotzdem noch zum Barber.
Er ist trotzdem noch zum Barber gegangen, ja.
Ja,
dann habe ich auch gesagt, ey, sag den Termin ab, was ist los mit dir? Also geh zu deiner Frau. Ah, nee, weil bei mir hat er schon jetzt 2-3 Wochen probiert und jetzt hat es endlich geklappt und so und jetzt will er den Termin wahrnehmen. Dann habe ich ihm tatsächlich angefangen, die Haare zu schneiden und wirklich erstmal total krass mit nur eine Hälfte des Kopfs rasiert. Und zack, klingelt's Telefon und es hieß, das Kind kommt. Er hat nichts mehr gesagt, direkt wollte schon mit dem Umhang gefühlt den Ladenverlauf verlassen und ist zu seiner Frau mit einem halb rasierten Schädel ins Krankenhaus gegangen und hat erstmal sein Kind in Empfang so genommen.
Ja. Hätte er mal auf dich gehört. Ne?
Ja, das war auch geil, dann kam er halt am nächsten Tag und wir haben dann den Haarschnitt vollendet.
Vollendet. Gab's denn mal so eine Geschichte, wo du sagst, vom Typ Mensch her, also vielleicht auch gerade so, was man einem erzählt, vom Typ Mensch her, hättest du gar nicht erwartet, dass so jemand so etwas tut?
Ja, ganz, ganz viel. Also da könnte ich jetzt eine ganz eigene Folge darüber drehen hier bei dir. Also es ist wirklich, gerade die, von denen man es am wenigsten erwartet, die haben ganz fetten Schuss weg. Ja.
Machen wir ein Beispiel.
Also ein Beispiel zum Beispiel. Ich habe da einen Kunde, der ist, jetzt muss ich aufpassen, wie ich es am besten verpacke. Er ist bei einer Firma, die für den Staat sozusagen arbeitet.
Okay.
Auch im Finanzsektor tätig.
Also irgendwo im öffentlichen Dienst unterwegs.
Ganz öffentlicher Dienst und ziemlich weit oben, hat da viele Leute unter sich. Und da hat er dann angefangen, irgendwann zu erzählen, ja, dass er dann halt auf krasse Partys geht. Ja.
Okay, jetzt wird's spannend.
Ja, also die Partys, die er besucht, die sind ein bisschen anders da als meine, sage ich mal.
Okay.
Da geht es dann um viel Sexuelles und auch mit anderen Menschen.
Okay, ich glaube, jeder kann sich vorstellen, um was es geht.
Genau, und demnach sollte ich für diese Party ihm auch einen ganz verrückten Haarschnitt zaubern. Und am Ende war das ein richtig krasser Iro, so mit den Seiten auf Null und allem Pipapo, was man sich so vorstellt, so eine richtige Punkfrisur. Und da habe ich mir auch gedacht, also krass, bei dem, der so seriös wirkt, hätte ich niemals gedacht, dass ich ihm jetzt so ein, ich meine, der muss ja danach auch noch weiter mit dem Haarschnitt rumrennen. Und so eine Sache war, oder was war auch noch?
Es geil.
Gibt echt so viele Menschen. Ja, dann halt Doktoren zum Beispiel. Die Doktoren sind auch ziemlich krass unterwegs. Die feiern auch
hart,
ja. Wo du dann denkst, so ein Doktor ist seriös und ganz brav daheim am Wochenende oder so und liest irgendeine Lektüre. Nee, die Doktoren sind auch ziemlich hart unterwegs. Und ja, am meisten sind es halt echt die Leute, die irgendwie in ihrem normalen Alltag einen verantwortungsvollen Beruf haben und am Wochenende dann halt
die Sau rauslassen. Gut, ich meine, das gehört zu Menschen dazu.
Natürlich.
Ich glaube, jeder sollte irgendwo seinen Raum haben, es auszuleben, was einen glücklich macht. Von daher, no front an der Stelle.
Auf gar keinen Fall.
Ist natürlich schon irgendwie spannend, weil du in diesem Moment ja gar nicht damit rechnest, dass dir jemand jetzt so eine Geschichte erzählt.
Ja,
hey, schneid mir mal kurz die Haare, wo gehst du hin? Oh ja, ich habe mal Hardcore-Swinger-Party vor mir.
Genau.
Geil. Lass uns mal zum Kontext Immobilien und Finanzen kommen.
Ja.
Ich bin mir sicher, viele, viele Menschen da draußen werden jetzt schon spannend zuhören. Dann kommen wir mal zum eigentlichen Kernthema.
Ja, bitte.
Du hast ja schon mit vielen Kunden zu tun und viele Kunden erzählen dir mit Sicherheit auch mal was über ihre, keine Ahnung, Investmentstrategien, ob sie Immobilien kaufen, ob sie keine Immobilien kaufen und wie sie so ihre Zukunft gestalten.
Genau.
Was würdest du sagen, hat der Durchschnittsdeutsche seine Finanzen im Griff oder eher nicht?
Doch, Tatsächlich würde ich, also ich kann jetzt nur von meinem Klientel sprechen, aber jetzt von den Leuten, die bei mir jahrelang schon Stammkunde sind, habe ich eigentlich ganz vereinzelte Fälle, wo ich sage, okay, bei dem läuft gar nichts, der hat gar nichts im Griff. Der Durchschnitt bei mir hat ein geregeltes Einkommen, hat einen seriösen Job, sage ich mal, und hat die Finanzen einen großen Teil im Griff und weiß auch, wie zu haushalten ist mit dem Geld. Ja. Mhm.
Gab es mal irgendwelche finanziellen Entscheidungen, die du getroffen hast, auf Basis einer Information von einem Kunden?
Oh ja, da gab es ein paar. Also du weißt es ja wahrscheinlich schon, ich habe Autos als Hobby und schraub gern und mach und verbesser und mach kaputt und verbesser dann wieder oder sowas. Und tatsächlich bezüglich meines Hobbys, da habe ich schon viele Autoteile gekauft, das heißt von irgendwelchen Soundsystemen bis zu Felgen, Reifen und dann auch am Ende tatsächlich ein Auto mal von dem Kunden sozusagen gekauft. Witzige Geschichte, ich habe sogar ein Auto nur durchs Haare schneiden gekauft. Also der wollte sein Auto verkaufen und da hat man dann seinen Preis genannt und dann habe ich gesagt, pass auf, ich kann dir das Geld jetzt in bar geben oder die nächsten 4,5 Jahre gehen alle Haarschnitte auf mich. Und dann hat er gesagt,
das hat er gemacht.
Und das hat er gemacht. Und dann hat er gesagt, ja klar, also macht für ihn keinen Unterschied. Er wird mir das Geld ja eh über die Zeit zurückzahlen, sozusagen. Crazy. Und dann habe ich ihm 4,5 Jahre so die Haare für lau geschnitten und habe sein Auto dafür gekriegt.
Was natürlich ins Betriebsvermögen geflossen
genau,
ist.
Genau, natürlich.
Ne? Ja. Natürlich. Hattest du schon mal eine sind dir schon mal Fehlentscheidungen auf den Tisch gekommen, wo Kunden gesagt haben, boah, da habe ich mir jetzt voll die Finger verbrannt?
Tatsächlich ja. Ich habe einen Kunden, der hat jetzt ziemlich fett ins Fettnäpfchen gelangt. Der hat sich eine Wohnung gekauft über eine andere Firma. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, vielleicht im Salon, weil ich krieg's jetzt auch nicht mehr ganz so zusammen. Aber das war eine Firma, die hat sozusagen Immobilien verkauft. Und er hat da sich eine Immobilie gekauft bezüglich gutes Zuredens von dieser Firma. Und er hat sie davor nie gesehen. Er wusste auch nicht, wer da drin wohnt, wie die Gegebenheiten von dem ganzen Haus sind und hat halt einfach einen fetten Kredit sich auf die Backe binden lassen.
Ohne die Immobilie zu besichtigen.
Und im Nachhinein kam auch raus, dass dieser Kredit, den er genommen hat, gar nichts rechtens war. Also den hätte er so niemals kriegen dürfen. Und war dann am Ende mit dieser Immobilie todunglücklich, weil die ganzen Mieteinnahmen, die ihm versprochen wurden, hat er nie gesehen.
Sorry.
Die sind erst alle zu dieser Firma sozusagen geflossen und er hatte da einen Haufen monatliche Kosten, um seinen Kredit zu begleichen, ohne von der Rendite, die ihm versprochen wurde sozusagen. Ja, und
also klassisch alles falsch gemacht, was wir immer predigen.
Ja.
Schaue an, was du kaufst.
Ja.
Informier dich über deine Finanzierung. Schau dir alle Nebenkosten an.
Ja.
Wenn eine Firma zu dir sagt, hey, du brauchst nicht besichtigen, ab zum Notar, dann solltet ihr alle da draußen die Finger davon lassen.
Ja, ja, ja.
Aber okay, das ist natürlich Kacke. Ne? Dann
ich habe wie sagt man es, einer, der im Gutachterausschuss arbeitet für Immobilien und so weiter. Und der war gerade letzte Woche da, da habe ich gesagt, ich komme zu dir und so, hau mal hier ein paar interessanten Fakten raus, die du mir erzählen kannst. Und er hat dann gesagt, tatsächlich, er schnallt die Menschen nicht. Also was er an Anträge an seinen Tisch kriegt von Leuten für eine Begutachtung der Immobilie, die wirklich, er sagt, 80% der Leute, die wissen nicht, was sie kaufen. Wirklich. Die waren nie dort, die können nicht zu dem Haus oder zu der Wohnung sagen. Er braucht ja immer wieder ein paar Informationen, um mit irgendwas arbeiten zu können. Und er sagt, also es ist erschreckend, wie viele Leute da sich einfach immer wieder was aufs Auge binden lassen und eigentlich am Ende gar keine Ahnung haben von dem.
Gut, es gibt natürlich, das muss man einfach sagen, auch wieder hier ohne Namen zu nennen, es gibt natürlich den Trend aktuell, und da ging ja auch durch Social Media in 2025 schon ein ordentlicher Shitstorm. Gibt natürlich viele, die nutzen, ich sag mal, Social-Media-Reichweite, um Geld zu verdienen. Ja. So, jetzt der eine hat irgendwelche Werbedeals, der andere verkauft halt Immobilien.
Ja.
So, dann gibt es die Menschen, die kaufen, die, also gibt es die Firmen, die entwickeln die Immobilien selber. Also das bedeutet im Grunde, sie kaufen ein 20-Parteien-Haus und schneiden sozusagen in Scheiben, machen daraus eine sogenannte Systemimmobilie. Wenn das gut gemacht ist, hey, go for it, cool. Ja, ja. Ne? Ich selber habe sowas auch schon gekauft. Wenn die Immobilien gut sind, why not? Aber es gibt natürlich auch viele, die dann aus der Ferne, ohne jemals irgendwie ein persönliches Gespräch geführt zu haben, ohne eine Besichtigung mit dem Kunden durchgeführt zu haben, verkaufen eine Immobilie im Grunde auf dem Stück Papier. Und ja, es ist was dran, dass man sagt, Kapitalanlageimmobilien müssen sich auf dem Papier rechnen. Trotzdem sollte ich ja wissen, wo steht mein Geld?
Ja,
ne?
Ja.
Und du kannst natürlich nur von Betongold sprechen, wenn du auch weißt, wo das Gold vergraben
genau
ist. Und das ist natürlich ein Trend aktuell, wo wir als Finanzierer schon auch feststellen, da gibt es schon viel Bullshit.
Mhm.
Also da wird schon, ich sag mal, ich nenne es mal beim Namen, Scheiße für Gold verkauft.
Ja.
Und wenn dann die Immobilien nicht mal mehr einen steuerlichen Effekt haben, ne? Manche sind vielleicht ein bisschen teurer, aber haben halt einen steuerlichen Effekt. Da kriegst du dann wieder ein bisschen was drüber raus.
Mhm.
Aber wenn da wirklich gar nichts gegeben ist und du hast keine Ahnung von dem, was du tust, ja, Leute, dann solltet ihr es lassen.
Genau.
Und da kann ich dem Gutachterkollegen nur beipflichten. Gerade viele private Verkäufer versuchen halt, ihre Immobilien nach wie vor zu vergolden.
Mhm.
Na, und wenn du dich mal zurückerinnerst, so vor 2 Jahren, wo die Zinsen mal kurz über 5% geschossen sind, da gab es ja über Monate kaum Notartermine, weil eben Verkäufer und Käufer nicht übereingekommen sind.
Ja.
Und wenn du dann natürlich so eine Systemimmobilie hast, die hast du vielleicht vorher eingekauft für viel Geld, dann gab es eine ordentliche Preisreduktion, also der Markt hat sich so ein Stück weit bereinigt.
Ja.
Je nach Lage konntest du so 20%, 30%, 40% wirklich Preisrückgang verordnen, aber der Vertrieb an sich hat halt seine Immobilien schon bei 20% zu teuer zum jetzigen Markt eingekauft, ja, die werden halt schon irgendwie versuchen, trotzdem Gewinn zu machen. Und wenn dann ein guter Verkäufer da ist, der halt dem Kunden dementsprechend die Scheiße vergolden kann,
genau,
und eine Bank, warum auch immer, sagt, hey, ich finanziere dir alles, ne? Ja, dann passiert natürlich sowas, wie
genau
du von deinem Kunden erzählt hast, dass du dann da durchgehst. Also ich kenne selber so eine Geschichte auch. Ich hatte mal einen Schulkamerad, mit dem, ich weiß gar nicht mehr, wie ich mit dem wieder in Kontakt gekommen bin. Ich glaube, er hat nach Hilfe gerufen. Hey, ich brauche Hilfe, kannst du mir was umfinanzieren? Dann habe ich mir das angeschaut, und dann war das im Grunde auch eine Immobilie, die war auch im badischen Raum. Und der hatte die halt schon damals total überteuert gekauft.
Ja.
Und sein Vorteil war, dass die Preise zu dem Zeitpunkt nach oben gegangen sind. Aber da war ein Mieter drin, der hat keine Mieterhöhung akzeptiert, hat immer widersprochen, ist auch eine Zeit lang damit durchgekommen. Er hat im Grunde sein ganzes Gehalt für den Kredit gebraucht und da war wirklich kurz vor Exitus.
Ja.
Dann haben wir uns die Immobilie gemeinsam mal angeschaut. Und tatsächlich haben wir sie ihm dann abgekauft. Wir haben ihm auch den Preis bezahlt, den er gebraucht hat, um sauber rauszukommen. Also war dann für beide Seiten auch in Ordnung. Wir konnten ein bisschen Gewinn machen. Er ist ohne finanziellen Schaden da raus. Aber aus der Zeit, wo er sie gekauft hat, war das genau das. Nie besichtigt, keine Ahnung gehabt, was er sich da einkauft. Und wir haben dann nur als Beispiel, um die Immobilie wieder auf Stand zu haben, haben wir, glaube ich, 35.000 Euro investiert. Also mit 35.000 Euro war sie dann auch wirklich wieder veräußerbar.
Ja.
Aber das war halt damals einfach außen kurz angestrichen und das war's.
Ja.
Also da gibt es schon viel Schmuh. Leider, aber das sieht man ja, wenn es selbst bei dir dann rauskommt, ist es ein
Im Endeffekt, weißt du, das tut einem leid, so, wenn das auch ein Kumpel von dir war. Ne?
Ja.
In dem Fall, du hast ihn komplett aus der Scheiße rausgeholfen.
Ja.
Und wenn man so solche Geschichten hört, dann denkt man sich immer so, wie ich jetzt zum Beispiel, ey, da muss man doch dem jetzt irgendwie aus der Scheiße helfen können.
Ja,
irgendjemand muss den doch retten können. Aber eben, wenn man nicht die richtigen Leute kennt, dann
ja, manchmal geht's halt auch nicht.
Ja, geht's halt nicht. Ne?
Und ja, du musst immer überlegen, eine Immobilie ist halt nichts für 2 Tage. Das ist was über eine lange Laufzeit und ich sag mal 10 Jahre sollte man immer mit einer Immobilie planen. Mhm. Und wenn du dann halt am Anfang dir nicht die Zeit genommen hast, das wirklich zu prüfen, was mache ich da, dann weiß ich auch nicht. Also die Kunden, die bei uns eine Immobilie erwerben zum Beispiel, da habe ich manchmal das Gefühl, die wissen irgendwann mehr über diese Immobilie wie ich selber, weil sie wirklich jedes Detail auch nochmal A im Vorfeld zur Verfügung bekommen und aber auch wirklich alles sich durchrechnen und die können dir nachher selber dein Investment sozusagen erklären. Und das finde ich immer wichtig, dass jeder weiß, hey, was tue ich denn da
eigentlich?
Wie machst du denn privat wie sieht deine Investmentstrategie aus?
Bis jetzt noch nicht großartig irgendwie in irgendwas investiert. Ich spare mein Geld, soweit ich kann.
Klassisch,
genau. Ich spare einfach. Und ich habe vor, irgendwann auch mit Immobilien, also ich habe den Traum nach einer Immobilie, aber dann tatsächlich bin ich da eher nach meinen Wurzeln hingezogen, nach Kroatien irgendwie zu gucken, ob ich da mir irgendwas irgendwann
Traum erfülle.
Mein Traum erfülle irgendwo am Meer, eine geile Wohnung oder ein Haus oder sowas, so in die Richtung. Wobei da die Preise auch jetzt in den letzten paar Jahren komplett durch die Decke gegangen sind. Also der, wo vor 5, 6 Jahren was gekauft hat am Meer, der
hat alles noch richtig gemacht.
Der hat noch alles richtig gemacht. Mittlerweile ist es echt krass und auch, ich finde es auch total krass. Viele Kunden von mir kaufen sich in Kroatien Immobilien, sind da 1, 2 Mal hingegangen, haben gesagt, ey, super schöner Ort und sowas. Und daran merkt man halt auch, dass dieser Markt jetzt ziemlich am Ende ein bisschen ist, weil wenn jetzt selbst irgendein Rentner hier aus Karlsruhe sich 3 Wohnungen irgendwo in Kroatien kauft am Meer, dann ja, weißt du, dass es für den normalen Kroaten nicht mehr möglich ist.
Nicht mehr möglich ist. Ja, man sagt ja immer, der Markt ist im Grunde dann abgegrast, wenn die Deutschen in der Region kaufen.
Genau.
Ja, mit Zypern damals war das genauso. Ja. Eine Zeit lang konntest du für einen Apfel und ein Ei in Zypern Immobilien erwerben und heute zahlst du die gleichen Preise wie in Deutschland.
Ja, genau.
Also ich glaube, manchmal muss man sich einfach dann trauen und vielleicht auch den richtigen Zeitpunkt abwarten. Viele haben ja dieses Thema, wenn es um Immobilien kaufen geht, ja, ich warte.
Genau.
Ich warte. Ich habe da nur einen Ratschlag, nein, nicht warten.
Mhm.
Es ist immer jetzt der richtige Zeitpunkt, weil die Situation wird nie besser.
Ja.
Das Schöne bei zumindest im deutschen Immobilienmarkt ist, er steigt prinzipiell trotzdem kontinuierlich und die Immobilien sind nach wie vor ein sehr nachgefragtes Gut. Merkt man auch im Mietmarkt. Ich meine, such dir mal in Karlsruhe eine Mietswohnung. Steht zwar irgendwo 15 Euro im Mietspiegel, aber sind wir realistisch, unter 18 Euro kalt findest du bei uns auch nichts mehr. Von daher, das Thema Immobilien ist mit Sicherheit ein Faktor. Ich sag's mal so. Wichtig ist, dass man spart, egal wie du es tust. Da muss man sich nur die Gedanken machen, hey, packt die Inflation mein Geld nach unten oder nach oben?
Ja.
Na, also da kann ich dir nur mitgeben, dich mal zu informieren, in welche Richtung kann es für dich gehen. Dann sind wir eigentlich auch schon wieder durch.
Ja.
Und haben schon einige spannende Dinge von dir erfahren. Vielleicht machen wir mal demnächst wieder einen Revival.
Ja, gerne.
Und Dario, ich danke dir vielmals.
Ich danke dir, Dennis.
Und an alle da draußen, wenn ihr einen guten Barbershop in Karlsruhe sucht, wisst ihr wohin. Und wir hören uns wieder nächste Woche zu einer neuen Folge Rocky Monday. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.
Dein Wochenstart rund um Immobilien und smarte Finanzierung. Ob Hauskauf, Wohnungskauf, Neubau oder Anschlussfinanzierung, Eigenheim oder Kapitalanlage, wir liefern dir Klartext.